Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poppe and People, Menschen und ihre Geschichte, heute mit einer ganz besonderen Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist, und ich freue mich ganz besonders, dass jetzt bei mir die Maria am Telefon ist. Hallo Maria.
Hallo Thomas.
Maria, stell dich doch mal kurz vor, weil mir fällt es schwer, deine Geschichte in ein paar Sätzen mal kurz zu bündeln.
Ja, also ich bin Maria Langstroff. Ich bin 25 Jahre alt. Ich lebe mittlerweile seit 2,5 Jahren in einem Pflegeheim, mittlerweile seit 1,5 Jahren in Gießen. Man mag es vielleicht nicht hören, aber man sieht es mir an. Ich bin bis zum Hals gelähmt oder vom Hals abwärts gelähmt, und zwar komplett aufgrund einer Muskelerkrankung. Ich war früher ganz normal Sportlerin. Ich habe irgendwann dann aber im Rollstuhl gesessen, konnte erst ein Bein nicht mehr bewegen. Das steigerte sich dann immer weiter. Ich habe dann dennoch weitergemacht, habe studiert, wollte mir mein ganzes Leben so nicht mehr wegnehmen lassen, wie ich es mir aufgebaut hatte. Und dann kam 2009 der Zusammenbruch, und ja, jetzt ist es so, wie es ist. Und ich habe über das Ganze ein Buch geschrieben, und heute kann ich sagen, dass ich glückliche Bestseller-Autorin des Buches Mundtot, ich lernte meine Stimme zu erheben, eine sterbenskranke junge Frau als.
Ganz genau, du hast es in die Spiegel Online, also in die Spiegel Bestsellerliste geschafft und kannst da auch berechtigterweise stolz drauf sein. Wir fangen aber mal an, deine Geschichte von vorne zu erzählen. Wie war so deine Jugend? Du warst ja sportlich sehr erfolgreich, hast du schon gesagt, hast auch ja sehr aktiv, Leistungssport betrieben, auch in der Schule gut gewesen. Eigentlich alles ganz normal, oder? Früher?
Ja, was heißt, also normal war eigentlich gar nichts. Also man hat schon im Alter von 2 bis 3 Jahren hat man schon gemerkt, dass ich, dass es da so kleine Rückenprobleme gibt, die sich immer weiter gesteigert haben. Meine Eltern haben mich dann immer gleich zum Physiotherapeuten geschleppt und haben darauf geachtet, dass ich viel schwimme. Alles, was uns ans Herz gelegt wurde, das haben wir auch gemacht und haben uns genau daran gehalten. Und es wurde schlimmer, aber man hat mir immer gesagt, Mädel, wenn du Sport machst und so, das wird schon alles gut gehen, und beim Alter verwächst sich das auch. Und bei meinem Bruder war es ähnlich, und da ist es auch komplett weggegangen. Und bei mir war es aber so, ich habe mit 6 Jahren mit Leistungssport angefangen, war schon immer sportbegeistert, habe neben dem Leistungssport der Leichtathletik auch vieles andere noch gemacht, Basketball spielen, weil ich schon immer sehr groß war. Ich bin jetzt 1,89 Meter. War auch früher immer sehr überragend, was die Körpergröße angeht. Und habe dann Basketball gespielt, Badminton, Volleyball, bin geskatet, hatte auch ein Skateboard, Inliner, alles. Also ich habe alles wirklich querbeet gemacht, und irgendwann kam ich aber nicht mehr richtig aus dem Startblock. Also immer, wenn es dann heißt Ready, Steady, Go, und man beim Steady nach oben geht, habe ich schon gemerkt, dass es mir schwer fällt, mich nach oben schon zu bewegen, und beim Go konnte ich mich schon kaum noch abdrücken. Und so bin ich fast im Startloch kleben geblieben eigentlich. Also ich musste aus der aufrechten Position heraus eigentlich losrennen, weil ich es anders gar nicht mehr geschafft habe. Und das war dann schon irgendwo komisch. Und dann habe ich mit meinem Rücken immer stärkere Probleme bekommen. Ich musste die Leichtathletik aufgeben, schweren Herzens. Erst habe ich sie nur reduziert, dann habe ich mit 15 ein Korsett bekommen, dann musste ich sie ganz aufgeben. Mit 17 hatte ich dann die ersten beiden OPs, weil das Korsett doch nichts gebracht hat. Man hat die Bandscheiben entfernt, die Wirbelsäule gerade gezogen und ein bisschen Metall reingekloppt. Also sagen wir mal ein paar Stangen und ein paar Schrauben, habe ich jetzt da hinten mehr drin. Also wenn ich am Flughafen wäre, der Metalldetektor würde anschlagen bei mir. Und ja, dann nahm das Ganze eigentlich so seinen Lauf. Ich war operiert, bin in eine Reha gekommen. Bis zu der Reha hat sich alles recht gut entwickelt. Ich hatte noch keine Lähmungserscheinungen. Also ich habe immer mal gehinkt. Aber es war jetzt nicht so, ja, dass das Bein wirklich gelähmt war. Ich habe immer mal ein Bein nachgezogen. Aber das war eben so. Ich habe da auch nicht weiter mir bei gedacht und meinte nur, ja gut, das ist dann vielleicht so, vielleicht ist irgendein Nerv gerade abgequetscht. Und ja, bin dann in Reha. Nach der Reha wurde es aber wieder schlagartig schlechter. Und ich dachte mir, das kann es ja irgendwie nicht sein. Du hast ja die OP eigentlich machen lassen, damit es besser wird. Und dann sind wir von Arzt zu Arzt getingelt. Die mussten da auch, konnten sich das nicht erklären, hatten keinen Rat. Naja, gut. Ich habe dann für mich gesagt, ich gehe nicht mehr zu einem Arzt. Ich mache jetzt mein Abitur erstmal. Und dann sehen wir weiter. Und nach dem Abi kam ich nochmal in die Reha, weil ich dachte, ja, vom Studium machst du dich nochmal fit. Und die haben dann rausgefunden, dass ich mehrfach einen Bandscheibenvorfall nochmal hatte und ein auseinandergebrochenes Becken.
Mhm.
Und ja, haben mich dann weiter übergeben in die nächste Klinik. Die haben dann schon gedacht, ja, ich hätte einen Querschnitt, also eine Lähmung des Rumpfes und der Beine, beziehungsweise bei mir inkomplett, weil ich konnte noch ein Bein teilweise bewegen.
Mhm.
Und das war es aber nicht, weil die Lähmung ist nicht beim rechten Bein geblieben. Die ging auf das linke Bein mit über, die ging auf den linken Arm, meinen Schreibarm mit über. Im Jahr 2009 hatte ich dann so ein absolutes Tief, was meine Krankheit nochmal anbelangt. Also da hat sich alles extrem verschlechtert. Und ich habe dann in der Uni immer mehr gemerkt, dass es schlecht wird, für mich mitzuschreiben. Ich meine, dann braucht man ja wirklich ein richtig starkes Tempo bei vielen Professoren. Das muss man einfach an den Tag legen, damit man mitschreiben kann, wenn sie einem kein Handout geben.
Mhm.
Und es ist auch vollkommen okay so. Das lernt man mit der Zeit. Und auch zu selektieren. Und ich merkte, ich kam überhaupt nicht mehr mit. Und zwar nicht mit dem Kopf, sondern einfach mit der Hand. Die Hand kam nicht mehr hinterher. Und alle haben gesagt, geh mal zum Arzt, du hast was mit den Muskeln, hat auch mein Physiotherapeut gesagt. Und ich war der Meinung, das brauche ich alles nicht. Ich will jetzt erstmal meine Schüler unterrichten. Ich habe Lehramt studiert und habe das dann auch gemacht. Und einen Monat nach Beendigung meiner Schulzeit, sag ich mal, also nachdem ich an der Schule war, bin ich zusammengebrochen. Ich hatte eine Lungenembolie und danach kam ich nie wieder hoch. Ich bin dann wieder in eine Reha gekommen, wo ich eigentlich dachte, die machen mich fit, sodass ich wieder nach Hause kann, haben sie mir nach einer Woche gesagt, sie werden nie wieder nach Hause kommen.
Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt wird es nicht mehr besser? Oder hast du immer dran geglaubt oder gehofft, dass es besser wird?
Letzteres. Ich habe immer dran geglaubt und gehofft, dass es besser wird. Und das mache ich auch heute, auch wenn alle sagen, dass es aussichtslos ist.
Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, damit klarzukommen, oder? Sich selbst Hoffnung zu machen und auch dran zu glauben, oder? Sonst verzweifelt man wahrscheinlich auch.
Ja, absolut. Also wer keine Hoffnung hat, der stirbt innerlich total.
Du warst ja seit 2006 schon im Rollstuhl, oder?
Ja.
Und das ist ja auch so ein Hauptthema, das in deinem Buch vorkommt, der Umgang mit dir bei deiner Zeit im Rollstuhl. Es gibt in deinem Buch da so krasse Beispiele, wo man sich fast vor Ekel das Buch weglegt wieder und im Kopf nur schütteln kann und die du aber wirklich erlebt hast. Magst du mal so ein ganz spezielles erzählen? So ein Beispiel, wo du eben beim Röntgen gewartet hast, ist, glaube ich, so ein ganz spezieller Fall.
Ja, genau, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, was ich gebe. Ich sitze in der Röntgenabteilung, bin gerade frisch im Rollstuhl, hatte, muss ich dazu sagen, natürlich Probleme damit, den Rollstuhl anzunehmen, weil der will das schon mit 20.
Mhm, klar.
Und ja, dann habe ich gewartet, eine Stunde. Ich war ja wieder operiert worden. Ich bin ja 2006, hatte ich noch eine dritte und eine vierte OP. Da wurden die ganzen Bandscheiben rausgeholt, nochmal, die unten drin lagen. Das Becken wurde zusammengeschraubt. Und es musste eine Nachkontrolle stattfinden. Und ich lag in diesem speziellen Zentrum. Ich habe gerade heute nochmal mit der Krankenschwester darüber gesprochen, die das, der ich das dann erzählt. Das heißt, ich habe es ihr nicht erzählt, aber sie hatte gemerkt, dass irgendetwas ist, dass etwas nicht stimmt nach diesem Vorfall. Denn es kam ein grauhaariger Mann auf mich zu und ich habe ein ungutes Gefühl gehabt von Anfang an. Ich habe ihn aber nie angesehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht schon, weil ich Angst hatte, ihn anzugucken. Ich weiß es nicht. Und als ich dann aufgerufen wurde, ich meine, ich war ja etwas früher da, dann auch nur ein paar Sekunden, aber ich war ja etwas früher da. Und ich weiß nicht, ob er einfach nur früher drangenommen werden wollte, aber als die Tür dann aufging und mein Name fiel, kam nur von ihm der Satz, dass so etwas überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Unglaublich. Früher hätte es das nicht gegeben. Damals hättest du in Deutschland nicht überlebt. Da wurde den Krüppel nämlich der Garaus gemacht. Eine Schande, dass die Zeiten vorbei sind. Also so ein richtiger Nazi, kann man fast sagen.
Wie reagiert man auf sowas?
Also ich habe damals gar nicht reagiert, weil ich gar nicht wusste, was ich denken sollte. Ich beschreibe ja in meinem Buch, wie ich dann lerne, mich anzunehmen wieder im Rollstuhl und wie ich auch lerne, nach und nach mit diesen Situationen umzugehen und heute sehr schlagfertig darauf zu reagieren. Zumindest kriege ich immer gesagt, ich wäre schon ganz schön schlagfertig für sowas. Also es haben weder die Leute drumherum reagiert, was ich fast genauso schlimm fand. Da hat keiner mal was gesagt. Die haben sich alle nur die Zeitung vor die Nase gehalten und haben so getan, als ob sie nichts mitgekriegt hätten. Mhm. Und ja, ansonsten, ich hatte so ein Gefühlschaos. Also es ging von traurig, wütend, ohnmächtig, geschockt, einfach nur leer bis, ja, was weiß ich wohin. Aber es waren keine positiven Gefühle.
Das glaube ich, ja. Du hast ganz viele solche Erlebnisse gehabt und Beispiele, wo du mit Schneebällen beworfen bist, du aus dem Rollstuhl gefallen bist und auch einfach, dass dir Hilfe öfters mal verweigert wurde, einfach nur ein paar Meter geschoben zu werden oder so, weil es bergauf geht und du schaffst es nicht. Das sind ganz viele Beispiele, die in deinem Buch beschrieben werden. Was macht sowas mit einem, wenn man eben eh schon wahrscheinlich eher down ist, weil man eben mit 20 im Rollstuhl sitzt?
Ja, entweder es ist so, dass man dann richtig in ein tiefes Loch fällt, wie das bei mir anfangs war. Oder es gibt Leute, die von Anfang an da drüber stehen. Aber ich war, muss ich sagen, früher schon immer sehr, sehr, sehr sensibel. Und ich bin ganz froh, dass diese Erlebnisse, also das muss man in Anführungszeichen setzen, diesen Satz, ich bin ganz froh, dass es diese Erlebnisse gegeben hat, weil ich nicht glaube, dass ich sonst die Maria wäre, die ich heute bin. Ich habe mich auch komplett vom Alten abgelöst, auch äußerlich. Ich bin schwarzhaarig normal und ja, so ulkig das auch klingt, aber jetzt bin ich blond. Seitdem ich mich davon komplett abgewendet habe, von diesem, ja, ich lasse mir diesen Schuh anziehen, dass ja nur ich falsch bin und dass ich nicht in die Gesellschaft reingehöre, weil ich behindert bin und weil ich im Rollstuhl sitze und auch als ich damals auf die Straße geknallt bin mit dem Hinterkopf, weil ich den Bordstein nicht hochkam, und das Auto angefahren kam, der Typ ausstieg und sagte, Mädchen, Dalli Dalli, mach mal hin, dass du aufstehst, aber flott. Und wenn du mit dem Ding nicht fahren kannst, dann bleib doch einfach zu Hause. Und später, als ein anderer, der mir dann mal geholfen hatte, vielen Dank nochmal dafür, falls er es hören sollte und weiß, dass er gemeint ist, vielen Dank, ja, der ihm dann die Leviten gelesen hat, sagt er auch nur, nee, die packe ich nicht an, weil der Mensch, der mir Hilfestellung gegeben hat, eben meinte, naja, wie wär's denn einfach mal, statt zu reden, dass sie die Frau einfach mal wieder in den Rollstuhl zurücksetzen und damit sie mal wieder in eine gerade Position kommt.
Mir fällt das alles so unglaublich schwer zu begreifen, weil ich ja selbst eigentlich von mir aus jetzt jemand bin, der dann vielleicht auch erstmal nicht weiß, wie er mit jemandem umgeht, der im Rollstuhl sitzt oder generell mit jemandem mit einer Behinderung, aber auf keinen Fall eben so ablehnend und so verletzend, wie es diese Menschen getan haben. Wie warst du früher eingestellt gegenüber Menschen im Rollstuhl oder mit anderen Behinderungen? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch sehr genau. Also wir haben im Ort eine große Institution, wo sehr viele Menschen mit Handicap leben. Von daher war das für mich total normal. Ich hatte nur nicht den Blick so dafür, dass es diese Anfeindungen gibt. Also ich hatte das schon mal gehört, aber dann, als ich selbst in den Rollstuhl gekommen bin, habe ich mal die widerliche, dreckigste, hässlichste Seite der Menschheit gesehen, ganz ehrlich.
Warum glaubst du, ist das so? Also liegt es dann daran, dass die Menschen, also gibt es da wahrscheinlich gibt es zwei Paar von Menschen, die einen, die nicht wissen, was sie tun sollen, und die anderen, die einfach diesen Hass haben, glaube ich, oder so eine grundnegative Einstellung gegenüber, ja, Menschen wie dir. Warum glaubst du, ist das so? Also hast du so eine Antwort dafür für dich selbst, warum Menschen so sein können?
Erstmal möchte ich dazu sagen, die Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen, das sind bei mir im Buch nicht die, auf die ich negativ eingehe, ganz im Gegenteil. Das sind nämlich Menschen, die eher unsicher sind. Die unsicheren Menschen, das wirst du meiner Meinung nach nie erleben, dass die dich angreifen. Die gucken und helfen dir vielleicht nicht, wenn du dir einen abmühst und dich noch so sehr streckst, damit du ans Zuckerregal drankommst. Aber sie werden dir nie solche Sätze wie der Typ aus der Röntgenabteilung, die werden sie dir nie um die Ohren hauen. Nie. Glaube ich nicht. Mhm. Und ja, der zweite Teil, also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber man weiß ja auch immer nicht, was für eine Eigenbiografie die haben und so weiter und so fort.
Ja.
Aber ich glaube, ja, es liegt auch einfach ganz vieles an der Erziehung, weißt du? Wenn sie es so vorgelebt bekommen, von klein auf,
ja.
Das habe ich im Krankenhaus gesehen, da kam ein Mädchen an, 4 Jahre alt ungefähr, so eine kleine, süße Blonde, kommt auf mich zu und spricht mich einfach mal an. Warum liegst du da? Warum läufst du nicht? Oder warum sitzt du nicht wenigstens? Warum liegst du am helllichten Tag im Bett? Mhm. Warum hast du diese Erkrankung? Und so weiter und so fort. Kinder sind da so herrlich, ja, einfach so
unbekümmert, ne?
Ja, so herrlich unbekümmert darin, in dem, was sie tun. Und irgendwann kam ihre Mutter an, die dann sagte, ja, Spatz, geh mal da weg, sonst holst du dir noch etwas.
Mhm.
Ich dachte mir nur, hallo, was ist das denn?
Ja.
Das Kind hat was so Wertvolles gemacht und ist so sozial eingestellt und die Mutter kommt und verbietet es dem Kind. Und wenn das natürlich immer so läuft, ist es kein Wunder.
Ja. Irgendwann hat das Kind die Grundeinstellung, da gehe ich nicht hin, das ist böse, das ist schlecht. Ja.
Richtig. Und ich denke aber auch, dass ja, das Gesellschaftsbild im Allgemeinen, bei uns muss ja alles perfekt sein. Bei uns muss alles normal sein. Nur ich frage mich immer, wer bestimmt da eigentlich, was normal ist und wer gibt die Richtlinien vor von dem, was perfekt ist?
Ja, vor allem, wie wichtig ist eben Perfektion? Das ist halt auch die nächste Frage. Ne? Also,
ja.
dass du halt wahrscheinlich 99% dieser Menschen geistig und mental überlegen bist, ist halt eine ganz andere Sache. Ne? Und ja. Das sieht dann aber erstmal auf den ersten Blick halt niemand und vieles wird halt leider über den ersten Blick schon beurteilt heutzutage.
Ja, das ist auch ganz oft dieses, ja, behindert gleich doof.
Ja.
Oder behindert gleich dumm. Also teilweise haben Leute mich angesprochen, als wäre ich ein kleines Kind. Ja, also ich erinnere mich an eine Situation in der Bahn. Da sagt eine Frau zu mir, eine Bedienstete, du, das, sitzen, bleiben. Gucci, Gucci, Gucci.
Nein.
Ich denke mir so, was hat die denn?
Ja.
Ja, also krabbelt es bei der irgendwo? Und ich sage zu ihr, also gute Frau, bei aller Liebe, aber Sie können wirklich normal mit mir sprechen. Ich komme gerade von der Universität. Es war ihr so peinlich.
Ja, das passt einfach nicht zusammen in so ein Bild, ne? Dass das Wort Universität zusammen mit jemandem im Rollstuhl fällt, einfach so traurig das ist, ne? Ich glaube, für viele ist es einfach ein kompletter Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, wie schwer war es für dich an der Uni? Ist es da, wo dann auch wahrscheinlich viele so von in deinem Alter waren und von deinem Typ her waren, einfacher gewesen, mit den Leuten klarzukommen?
Ja, viel einfacher. Da gab es so Sprüche nicht. Wir haben aber auch in Marburg, ich meine, ich habe in Marburg auch viel Behindertenfeindliches erlebt, das muss ich trotzdem sagen. Mhm. Also, dass man wirklich, also zum Beispiel diese Szenen, dass ich auf die Straße falle, die sind in Marburg passiert. Mhm. Und oder dass mal ein Busfahrer irgendwie mich nicht mitnimmt, ist auch dort in dem Umfeld passiert, im Umkreis. Auch so. Ja, eigentlich, Marburg hat ja einen sehr großen Anteil so an behinderten Menschen. Mhm. Und die haben auch die Blister, die Blindenstudienanstalt. Und dennoch gibt es da ganz viele Sachen, auch baulich, die einfach behindertenfeindlich sind, die man besser machen könnte. Aber ja, bei uns ist halt so gewesen, an der Universität, da war das schlichtweg egal. Ganz viele fanden es spannend, weil ich die, wurde mir gesagt, zumindest in der Amtszeit des Professors, ist er glaube ich schon, oder ist er noch Doktor, ich weiß es nicht. Jedenfalls ein Dozent sagte zu mir, als er die Plätze verteilte oder die Schulen einteilte, für die, also wir machen immer so praktische Einsätze, das ist bei uns sehr wichtig, die praktische Ausbildung soll nicht zu kurz kommen. Man soll nicht plötzlich erst im Vorbereitungsdienst, also früher nannte man es Referendariat, merken, dass man doch nicht geeignet ist oder dass es einem doch keinen Spaß macht, sondern wenn, dann schon eher, damit man selbst auch umschwenken kann und ja, damit man das vorher einfach schon mal austesten kann. Und ja, ich habe ihm das gesagt, dass ich an eine Schule müsste, wo es einen Aufzug gibt oder die möglichst ebenerdig ist. Und das hat er dann auch so alles koordiniert. Und dann hat er zu mir gesagt, Sie sind die erste Frau im Rollstuhl. Also die erste Person im Rollstuhl, die Lehramt macht.
Bei ihm, in seiner ganzen Karriere.
Ja.
Aber das stimmt jetzt, wo du sagst, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemanden kenne oder selbst jemand mal gesehen habe, der Lehrer ist im Rollstuhl, ne? Also.
Ja, blinde Lehrer hatten wir schon.
Okay.
Aber auch an meiner alten Schule. Aber kein Rollstuhlfahrer bisher. Also er sagte, dass in seiner Zeit, dass es da keinen Lehrer gab. Und auch sonst in dem Haus, in dem ich gelebt habe, das ist integrativ. Also ich bin dann nach einem Jahr nicht mehr gependelt, weil das einfach kräftezehrend war, ohne Ende.
Ja.
Und wenn du von der Bahn ständig stehen gelassen wirst, ist halt auch nicht so der Hit.
Ja.
Und immer eine Lungenentzündung kann auch ich irgendwann nicht mehr wegstecken.
Ja.
Und ja, dann bin ich umgezogen, bin dann nur noch am Wochenende nach Hause gefahren, in ein Haus, das es schon seit den 60er Jahren gibt. Und da ist es so, dass 2/3 nicht behinderte Menschen dort leben und 1/3 behindert sind davon oder gehandicapt sind.
Mhm.
Und ist auch ganz witzig, das Haus ist dafür bekannt für seine Rutsche, da drin ist eine Rutsche bis zum obersten Stockwerk, falls mal was ist, da werden die Leute dann draufgesetzt und die rutschen dann einfach runter.
Okay.
Und gut, wir haben das auch mal zum Spaß getestet, ne?
Okay.
Müsste auch mal einen neuen Anstrich bekommen. Also Leute, wenn ihr das irgendwie hört oder so, schlagt es mal vor oder versucht mal, dass die einen neuen Lack draufkriegt, weil ich habe mir da meine Hose aufgerissen.
Wie heißt das Haus?
Konrad-Bisalski-Haus.
Mhm.
Und ein sehr gutes Haus mit Fachpersonal und mit Zivis, die einen dann an die Universität bringen. Oder damals waren es noch Zivis, heute gibt es...
Buftis heißt es heute, ja.
Ja, genau, heute sind es die Buftis. ja, die dann für uns zuständig waren. Und das hat ganz toll geklappt. Und da gab es das auch nicht. Also ich glaube, da wäre auch keiner irgendwie lange wohnen geblieben, wenn man da mal gesagt hätte, ja... Der hat mich Spasti genannt, dann hätte er aber im hohen Bogen das Haus verlassen dürfen, denke ich.
Klar. Wie ging es dann bei dir weiter? Also irgendwann bist du ja dann zusammengebrochen, 2009. Hast du da immer noch geglaubt, dass du wieder zurückgehst, dass du mal unterrichtest vor Schülern?
Ja.
Und wann kam dann der Punkt für dich, wo du eben dann gemerkt hast, okay, es wird schwierig und wo dann auch diese Idee mit dem Buch kam?
Also zum ersten Teil deiner Frage. Ich dachte nach meiner Lungenembolie und auch in der Reha immer noch, dass ich zurückgehe, dass ich auch mein Auslandssemester durchziehe, bis irgendwann der Punkt kam, ich weiß gar nicht wann, da trat, glaube ich, der Chefarzt auf mich zu und der dann sagte, dass man nichts mehr für mich machen kann. Zumindest nicht in der Klinik. Und wenn es überhaupt Behandlungsmöglichkeiten gibt, dann sind die sehr, sehr begrenzt. Und ich beschreibe es ja auch im Buch so, dass ich die Stimme zwar noch wahrgenommen habe, aber irgendwie so, dass ich im Wasser bin und die Person, die redet über mir nur am Ufer. Und so ganz verzerrt, so als wenn man den Kopf unter Wasser steckt.
Ja.
Und dann hört man ja auch nicht. Wenn du deinen Kopf unter Wasser steckst und du lässt jemanden reden, hörst du die Person auch nur undeutlich.
Ganz komisch hallig halt so, dass man hört zwar irgendwas, aber man kann es nicht richtig wahrnehmen. Ne?
Also, ja.
Genau.
Ganz genau. Und so war das bei mir auch. Und dann macht es langsam Klick. Und mir kam im Mai 2010 die Idee mit dem Buch, habe dann meinem Bruder davon erzählt, habe im August von ihm eine Spracherkennung geschenkt bekommen, nachdem er gemerkt hat, okay, also ich war noch nie ein Typ, der gesagt hat, hier, das will ich machen und habe mich dann nach 4 Wochen nicht mehr dafür interessiert, wenn dann habe ich immer all das, was ich machen wollte, habe ich auch durchgezogen. Und ja, dann habe ich im August von ihm eine Spracherkennung eben bekommen, als er gemerkt hat, okay, sie ist davon gar nicht mehr abzubringen und sie redet nur noch davon. Und habe dann die ersten Kapitel diktiert.
Ich bin unterbreche dich ganz kurz zur Erklärung. Du warst damals schon körperlich so eingeschränkt, dass dir Schreiben selber gar nicht mehr möglich war, ne?
Ja, genau, Entschuldigung. Ich war...
Du hast es ja schon so oft erzählt und auch geschrieben. Es ist natürlich schwer dann zu wissen, was hast du schon gesagt. Deswegen frage ich extra nochmal nach. Also dein körperlicher Zustand damals war schon sehr, sehr eingeschränkt.
Ja, genau. Also ich war da schon bis auf den rechten Arm gelähmt. Also ich war von den Lähmungen soweit ungefähr wie heute. Ich habe so im Vergleich zu heute ging es mir aber damals noch gut. Ich bin im Jahr 2011... Darauf gehe ich gleich näher ein, habe ich einen Riesenfall gemacht, nochmal ins Negative. Dazu sage ich gleich was. Das hat auch was mit dem Buch zu tun und mit der Art und Weise, wie ich es geschrieben habe. Mhm. Und zwar habe ich, wie gesagt, erst die Kapitel immer schön diktiert und das ging auch ratzfatz. Und ich habe 2 Wochen höchstens mal für ein Kapitel gebraucht. Und dann eine Pause einlegen, eine Zwangspause, weil ich in Kliniken war und dann hatte ich nicht so den Kopf dafür. Dann habe ich das Haus gewechselt, das Pflegeheim, habe hier dann wieder angefangen und habe weiter diktiert, habe im Mitte Februar wie eine Art Schlaganfall bekommen. Und also die Symptome waren genau die eines Schlaganfalls, was das aber im Einzelnen wirklich gewesen ist, das weiß man nicht. Ob das ein Schub war, davon geht man aus. der sich auf die Sprache gelegt hat. Das ist unklar, weil ich habe plötzlich nur noch sagen können.
Was man ja gar nicht glauben kann, wenn man dich jetzt reden hört, weil du ja ganz klar, deutlich und auch bedacht sprichst. Also.
Ja, ich habe da aber auch nie meinen Geist verloren. Ich habe immer unheimlich innerlich gebrodelt, wenn ein Arzt irgendwie sowas gesagt hat wie, ihr kriegt ja eh nichts mit. Und ich war schon am Eintippen ins Handy. Das heißt, ich habe all das, was ich erzählt habe und wenn ich kommunizieren wollte, habe ich ins Handy eingetippt und genau so habe ich das bei meinem Buch gemacht. Ich habe einen kleinen Kreis vertrauter Menschen ausgewählt. Mein Papa als ersten dort zu nennen, weil er 90% der Arbeit gemacht hat. Ich habe dann ein paar Leute ausgewählt, bei denen ich wusste, die erzählen jetzt nicht sofort, worum es geht.
Ja.
Irgendwo draußen weiter. Und das kannst du eben nicht jedem an die Hand geben, die dann nämlich sich leicht bestechen lassen, wenn dann jemand ankommt und sagt, ja komm hier, erzähl doch mal. Und deswegen haben die auch versetzt immer die Teilstücke bekommen, damit die gar nicht mehr wissen, worum es geht. Und so wusste nur mein Vater, worum es geht, obwohl er auch letztens sagte, als er sich mit einem Pfleger unterhalten hat, dass es nochmal was ganz anderes ist, das Buch im Ganzen dann nochmal zu lesen,
ja,
als es immer zu tippen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Weil ich habe da als ich die Spracherkennung nicht mehr nutzen konnte, bin ich ja umgestiegen darauf und habe alles, was ich hätte schreiben wollen, per SMS eingetippt und verschickt.
Das stelle ich mir so unglaublich mühsam vor.
War es auch.
Also kannst du in Worte fassen oder hast du Zahlen, wie viel SMS du damals geschrieben hast?
Tausende.
Ja. Denkt man auch irgendwann dann, ich mag nicht mehr, mir tun die Finger weh, das geht so langsam voran, ich habe 30 Sätze im Kopf und kann nur einen halben tippen, also kriegt man dann irgendwann auch ein, ich habe keinen Bock mehr Gefühl?
Das schon, aber ich wusste immer, Maria, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist etwas, was du hinterlassen kannst. Ich habe ja Lehramt zum Beispiel als Job gewählt, was ich übrigens schon als 7-Jährige als Job im Kopf hatte, schon immer also, oder fast immer Zeit meines Lebens, weil ich etwas brauchte oder etwas brauche, wo ich denke, dass ich einem anderen Menschen etwas geben kann. Und da ich wahrscheinlich nie wieder in der Form, ich dachte damals, ich werde nie wieder unterrichten, aber dazu kommen wir gleich.
Genau.
Vielleicht noch habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, vor allen Dingen, weil es an der Zeit war, nicht mehr zu schweigen, sondern mein Schweigen zu brechen, weil ich genug Scheiße, sag ich jetzt einfach mal so,
gerne,
wie es ist,
gerne.
Erlebt habe. In Kliniken, ich habe erlebt, wie Wachkoma-Patienten behandelt wurden. Ich hätte jedes Mal so kotzen können, denn das sind diejenigen, wo man überhaupt nicht weiß, was ankommt und ob der sich nicht verletzt fühlt durch irgendwelches hämisches Gerede. Ich hätte jedes Mal jedem Einzelnen am liebsten den Kopf einmal so auf den Tisch gehauen und hätte gesagt, so, bist du jetzt wach?
Ja.
Und ja, da war es sicherlich schon so, dass ich dachte, oh, ich habe 30 Sätze im Kopf, aber jetzt bin ich gerade so beim ersten, dass man sich gedacht hat, mein Gott, wann bist du endlich bei Satz 30, damit es weitergeht? Vor allen Dingen hat dann mein Handy auch gerne mal rumgesponnen bei so viel SMS und hat dann plötzlich alles gelöscht.
Oh je.
Mittendrin, ich dachte, ich werde wahnsinnig. Naja, und dann war es ja so, dass ich nicht mehr sehen konnte nach und nach. Und so wurde es also auch schwer, wenn ich nicht sprechen kann, eine Spracherkennung zu benutzen oder ein Handy zu benutzen.
Ja.
Dann muss ich wieder eine Pause machen. Und mein rechter Arm, das wurde immer schlimmer. auch vom Schmerz her, ich bin ja stark, also chronischer Schmerzpatient. Und, oh Mist, macht das Piepen jetzt was?
Nee.
Okay. Chronischer Schmerzpatient. Und ja, es war eben einfach nicht handelbar zu dem Zeitpunkt. Also mit gar keinem Mittel und gar keinem Weg. Und ich habe dann, weil ich es ja auch nicht hätte aufschreiben können, irgendwie auf Papier, habe ich dann pausiert, habe geackert wie ein Tier wirklich dafür, dass meine Sprache irgendwann zurückkommt, mit meiner Logopädin zusammen, und habe jedes Mal geweint, wenn sie die Stunde vorher abgebrochen hat, weil ich bin dem Februar, als ich meine Stimme verloren habe, hat man festgestellt, dass ich so eine Art der Epilepsie habe. Mhm. Also ich hatte so einen Krampfanfall und danach war das dann so, dass die Stimme auch und die Sprache mit weg war. Und ich nur noch in einzelnen Lauten mich äußern konnte. Und dann irgendwann fing das an, dass ich wieder langsam gesprochen habe. Aber ich habe dann so, wenn ich irgendwas sagen wollte, habe ich die Silbe immer verdoppelt. Also Nana für nass. Mhm. Oder Tutu für Tuch.
Ja.
Dass aber eine Schwester mal verstanden hat, oder bis das eine Schwester mal verstanden hat, das hat lange gedauert.
Das war quasi deine eigene Sprache, dann die erst lernen mussten in dem Moment.
Ja, ich habe dann immer in die Luft gemalt, was ich meine. Und dann haben die mir in die Hand gegeben und mich, also zum Beispiel haben sie mir ein Tuch durchs Gesicht gerieben. Und wenn es das war, habe ich mit dem Kopf genickt. Mhm. Und war aber auch manchmal so, dass ich unruhig wurde, wenn sie nicht wusste, was
das ich kann will. Ich mir gut vorstellen, dass man einfach irgendwann fuchsig wird und versteht's doch endlich, was ich will. Ja,
ja, ich rede doch so deutlich. Ja.
Vor allem weiß man im Kopf ja genau das Wort, das man sagen will, und hofft halt einfach, dass es rüberkommt dann. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und du hast aber dann das doch wieder geschafft, weiterzumachen am Buch.
Genau, ich habe dann irgendwann meine Sprache wiedergefunden. Zuerst eine sehr zittrige, gebrechliche Sprache, die nicht so überstrapaziert werden durfte, was ich natürlich vollkommen ignoriert habe. Die Quittung folgte prompt. Das Ganze ist mir dann nämlich wieder abhanden gekommen, nochmal für ein paar Tage. Aber war mir dann wurscht. Ja, ich habe dann erstmal jeden angerufen, habe gesagt, hallo.
Ja, Hauptsache, dass du denen mitteilen konntest, dass du wieder reden kannst wahrscheinlich.
Ja. Ja, so ganz leise, hallo. Und für die Spracherkennung hat es aber nicht ausgereicht.
Okay.
Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, kann ich dir das alles diktieren? Wie denn diktieren? Ja, übers Telefon. Ja, nach deinen Schichten. Und mein Vater arbeitet im Schichtdienst eben.
Okay.
Und das wird manchmal ein bisschen später.
Das glaube ich, ja.
Und es war einfach so, dass, ja, dass das natürlich auch eine Menge Zeit gekostet hat. Zumal mein Papa extra sich einen Laptop gekauft hat für mich und im Zwei-Fingersystem losgetippt hat.
Okay.
Aber das fand ich sehr toll, dass er das gemacht hat.
Ja, da muss man auch einen Hut vorziehen, weil es ja für ihn, ja, zum einen eben, du bist ja auch seine Tochter und du hast ja auch eben Probleme und ist schwer zu beschreiben, also es ist einfach von ihm auch eine große Leistung, da das alles so mitzugehen, denke ich.
Ja. Auf jeden Fall.
Wann war das Buch dann fertig?
Im März 2012 habe ich es abgeschickt. Also ich hatte da meinen Verlag ja schon. Ich habe ja über Sat.1 sich ja ganz viele Verlage gemeldet. Ich hatte ja da einen Leserbrief hingeschrieben, für die das nicht wissen, und habe einfach mal gesagt, naja, ich habe hier so ein kleines Projekt. beziehungsweise ich hatte einem Assistenten in einer Nacht, als ich mal wieder nicht schlafen konnte, gesagt, hier, schreib mal, ich diktiere. Mhm. Und da hatte ich auch gerade so meine Sprache wieder. Und dann haben die sich, ja, sofort gemeldet. Also vielleicht 3-4 Tage später. Mhm. Und haben gesagt, das würden sie gerne machen. Und ich war vollkommen überwältigt. Und dann rückte ein Monat oder anderthalb Monate später rückte ein Team an. Ein ganz tolles Team, denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und ich liebe Frühstücksfernsehen. Mhm. Und ja, jetzt kann ich es ja nur noch hören, aber vorher habe ich es immer geguckt. Mhm. Immer von 5.30 Uhr bis 10. Und also sind wirklich total witzige Leute. Ich weiß nicht, ob du es kennst und schon mal gesehen hast.
Ja, klar.
Aber also ich finde die toll. Also auch die Situationskomik, die da ganz oft entsteht, die sind einfach spitze und die haben mittlerweile schon so viele Berichte über mich gemacht. Also denen habe ich wirklich ganz viel zu verdanken. Und ja, also es ist einfach ein Wahnsinn gewesen, dass sich danach 14 oder 15 Verlage gemeldet haben und Schwarzkopf und Schwarzkopf waren die ersten und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich jemals fällen konnte.
Ich glaube auch gerade, wenn man die anderen Bücher sieht, die rausbringen, ist das ja echt ein Verlag, der eben auch spezialisiert ist auf solche persönlichen Geschichten und ich habe ja auch mit denen ein bisschen Kontakt gehabt, um eben mit dir in Kontakt zu kommen und da habe ich auch gemerkt, dass das wirklich Leute sind, die nicht selbstverständlich sind in dieser Branche, sag ich mal. Also von der Art her, denke ich auch. Ja. Und Sat.1 wollte ich noch fragen, du hast da auch richtig dicke Freundschaften geschlossen, kann man sagen, ne? Also die Marlene Lufen zum Beispiel, die war ja auch da noch bei dir und
ja, genau.
Also ich kaufe denen das auch ab, habe ich ja. Wir haben ja schon mal ein Vorgespräch gehabt, da habe ich es ja auch schon gesagt, ich bin ja auch in der Medienbranche und da sagt man schnell mal, interessiert mich, finde ich toll, aber denen kaufe ich das auch wirklich ab, dass die sich sehr für dich interessieren, dass sie dich auch richtig ins Herz geschlossen haben. Also das, ja. Sehr schöne Geschichte auf jeden Fall.
Ja, das sind so meine Helden mit dem Verlag zusammen.
Wie ging es mit dem Buch weiter dann? Also du hattest dann den Verlag und dann kam das Buch jetzt, der kam mir dann auch raus. Hast du damit gerechnet, dass du irgendwann mal auf der Spiegel-Bestsellerliste bist?
Nee, und schon gar nicht nach einer Woche.
Du bist ja immer noch dann drauf jetzt. Momentan auf der 15, glaube ich, warst auf der 12 und gab sogar noch besser eine Woche lang. Was bedeutet dir das? Wie toll ist das für dich? Mir würden auch die Worte fehlen, also kein Problem.
Lass mich ganz kurz mich sammeln. Also ich musste ja damals auch ich wurde drum gebeten von meiner Pressechefin. Sie hat dann gesagt, ja, hier, jetzt 3-4 Sätze, schick mir die mal. Und dann habe ich das geschickt und habe ihnen dann gesagt, wegen unbeschreiblich, ist einfach unbeschreiblich, ein absolutes Glücksgefühl durchströmt mich. Ich fühle mich wie frisch verliebt und so ist es wirklich. Und ich kann es kaum fassen, hätte ich nie damit gerechnet. Und das ist so überwältigend und ich danke natürlich vor allem meinem Papa, dem ich all die Zeilen diktieren durfte und natürlich allen Lesern und ganz unten so einer meiner Lieblingssätze, mein Herz tanzt.
die Sache, viele Bücher zu verkaufen, ist ja das eine, aber du bekommst ja auch unglaublich gutes Feedback. Ich meine, Thilo Sarrazin hat auch ganz viele Bücher verkauft, aber halt nicht, weil er so toll und emotional und bewegend geschrieben hat, aber du hast eben damit auch viele Menschen bewegt. Das ist ja nochmal das andere Zuckerstück obendrauf. Das Feedback, unglaublich, oder?
Ja, ich hätte damit nie gerechnet. Also ich hätte, also auch was an Leserbriefen kommt, die viele Leute möchten ja auch nicht, dass die Leserbriefe auf meiner Homepage, im Übrigen www.maria-langstroff.de, darunter ist es zu finden, wer mal gucken möchte. Mhm. will ja nicht jeder veröffentlichen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und die, die nicht veröffentlicht werden, ich kriege die ja sowieso sonst alle. Und mir werden die auch wirklich alle vorgelesen. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie irgendwo verschwinden. Ich kann nur nicht jedem Einzelnen antworten. Und ich glaube, da haben viele Nachsehen mit mir.
Okay.
Aber es ist wirklich so, dass ich alles vorgelesen bekomme und schon so oft geweint habe bei ganz vielen Briefen, die ich gekriegt habe. Und auch so Briefe, also postalischer Weg, ist halt immer schwierig. Ganz einfach ist es natürlich über den Verlag, weil meine Adresse wird natürlich nicht rausgegeben. Mhm. Das ist klar. Das ist auch besser so. Also einfach zu meinem Schutz, weil ich meine, ich bin eine kranke Person, ich brauche auch meine Ruhezeiten. Ja. Das ist nicht, weil ich niemanden sehen will, sondern einfach, weil man mich damit auch gefährden kann. Und ja.
Es fällt auch so unglaublich schwer, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt in den anderen Gesprächen, wenn man so mit dir spricht, dann mag man einfach nicht glauben, dass du in einem abgedunkelten Zimmer liegst, fast nichts siehst, dich fast nicht bewegen kannst, und das mag man einfach nicht glauben. Ich stelle mir da einfach die Maria, die ich vom Buchcover kenne, vor, wo du auch im Rollstuhl sitzt, was man aber da gar nicht so wahrnimmt, die halt einfach jetzt gerade hier irgendwie in ihrem Zimmer sitzt und mit mir telefoniert, und das fällt wirklich sehr schwer, wenn man dich reden hört, das überhaupt zu begreifen. Also es, und wie du sagst, du bist halt eben einfach schwer krank und brauchst halt auch deine Zeiten, das ist klar.
Ja, ja, aber das, was du sagst, das sagen viele, und irgendwo finde ich das auch schön, dass man das nicht wahrnimmt. Das war auch bei meinen Schülern immer so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Schüler, die ich unterrichten durfte, dass sie gar nicht meinen Rollstuhl wahrgenommen haben, sondern mich. Als Person. Ich musste auch nie schreien. Die haben immer so auf mich gehört, und ich halte auch nichts vom Schreien, davon mal ganz ab.
Ja.
Aber die haben auch immer so gehört. Egal wie leise ich geredet habe, ich hatte da schon immer Probleme mit der Stimme. Das waren die ersten Anzeichen, die wir natürlich als eine Stimmbandschwäche gedeutet haben. Mhm. Das haben ja einfach viele Lehrer, oder wenn sich der Kreidestaub drauflegt oder was weiß ich, wenn die dann zu viel reden während ihrer Dienstzeit, da hatte ich schon x Lehrer, die dann ausgefallen sind. Aber ich dachte mir, oh nee, bitte nicht schon sowas gleich direkt am Anfang. Und die meinten die Schüler dann auch, ja, ich hätte so eine zarte Stimme und so eine leise Stimme, ob ich lauter sprechen könnte, haben sie am Anfang gefallen. Da habe ich gesagt, ich krieg's wirklich nicht hin. Das ist nicht, um euch zu ärgern, sondern ich krieg das körperlich nicht gebacken.
Ja.
Und dann haben die gegenseitig, wenn es mal minimal lauter wurde und ich dann natürlich immer leiser, haben sie dann immer gegenseitig pscht, 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 hör nix.
Ja.
Und ja, also mir hat Unterrichten immer einen unglaublichen Spaß gemacht, und ich wollte auch immer, dass meine Kinder in der Schule nie irgendwie einen Nachteil haben, nur weil ihre Lehrerin im Rollstuhl sitzt. Mhm. Natürlich waren sie sozial dann vielleicht ein bisschen anders eingestellt, oder ich erhoffe mir, dass Schüler lernen. Ich habe ja auch so eine Kampagne jetzt ins Leben gerufen, die wird hoffentlich dann noch mal ganz groß öffentlich gemacht. Ich bin gerade an dem Konzept, Schüler sozial stark machen. Und was ich vorhin sagte, ich habe ja gedacht, ich würde nie mehr unterrichten.
Genau.
Und morgen unterrichte ich das erste Mal wieder.
Kannst du das mal erklären, was da genau passiert?
Ja, also erstmal ganz kurz zur Vorgeschichte. Es hat mich eine Lehrerin meiner alten Schule angeschrieben. Die Lehrerin kannte ich bis dato nicht. Die ist nur 4 Jahre älter als ich. Und sie hat mir geschrieben, dass sie die Geschichte gehört hat. Und wenn ich wollen würde, dann dürfte ich sehr, 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 sehr gerne bei ihr Unterricht machen. Und da wusste sie allerdings noch nicht, wie das aussieht mit ja, von wegen vorbeikommen oder so. Und da habe ich gesagt, naja, das ist schwierig, aber vielleicht geht es irgendwie anders. Vielleicht können die Kids zu mir kommen, da das noch eine recht junge Klasse ist, eine sechste Jahrgangsstufe. Ja, haben die dann natürlich, manche haben da so ein bisschen Angst, kann ich auch verstehen. Die setzen das ein bisschen mit Krankenhaus gleich und so, das ist ja alles ganz okay. Das heißt, bei denen unterrichte ich nicht face-to-face, also nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern über Skype.
Mhm.
Das heißt, ich habe eine Lehrerin, die ist vor Ort, das ist ihre Klassenlehrerin. Und sie ist eingewiesen in all das.
Mhm.
Und dann gibt es mich und ich leite den Unterricht und verteile die Unterrichtsaufträge und sie gibt dann die Materialien raus, zum Beispiel, was weiß ich, wir machen was mit Tastsinn und Schüler kriegen die Augen verbunden und ja.
Dass du eine richtig gute Lehrerin bist, habe ich ja auch schon festgestellt. Du hast mir ja so ein bisschen meine Deutschkenntnisse aufgepäppelt im Vorgespräch. Da war ich auch tief beeindruckt, wie schnell und gut du mir Dinge erklären konntest. Also ich glaube, dass du da den richtigen Weg gewählt hast. Also dass das richtig dein Ding ist.
Dankeschön.
Da habe ich keine Bedenken, dass das funktioniert und auch, dass du damals bei den Kindern gut angekommen bist. Also da war ich schwer beeindruckt in unserem Vorgespräch, wie du mir da in wenigen Sätzen dann schon mein Deutsch grundsätzlich verbessert hast, auf jeden Fall. Und du studierst auch weiter, ne? Du machst es auch weiter.
Ja, ja, genau. Ich lege jetzt, also eigentlich viel später als alle anderen. Zuerst war ich viel schneller als alle anderen, aber dann kam halt meine Krankheit und dann ging es nun mal nicht mehr anders. Und ja, jetzt mache ich aber trotzdem noch all meine Prüfungen und es fehlt nur noch eine Hausarbeit, aber dadurch, dass es eine Hausarbeit ist, ist es für mich eben so schwer, weil es ist eine Hausarbeit auf Englisch und ich spreche fließend Englisch, das ist überhaupt nicht mein Problem. Das Problem ist, ich brauche jemanden, der selbst auch gut Englisch spricht, der mir die ganzen Quellen vorliest. Ich muss mir alle Quellen merken, muss dann den ganzen Text im Kopf analysieren, muss mir dann alles im Kopf wieder zurechtlegen und muss dann anfangen, Satz für Satz der Person zu diktieren. Die Person schreibt mit und dann muss die Person ganz am Ende mir alles vorlesen, inklusive Interpunktion, also mit Punkt, Komma, Doppelpunkt und so weiter und Semikolon und schwierige Wörter, von denen ich meine, dass er oder sie vielleicht falsch geschrieben haben könnte, müssen mir dann nochmal buchstabiert werden und erst dann kann ich sie abschicken.
Ja. Also du hast wahrscheinlich mehr Aufwand mit der einen Arbeit als andere mit einem ganzen Studium oder so, wenn man es mal ernst nimmt. Ja. Was motiviert dich dazu? Also was sagst du Leuten, die dir sagen, hey, du bist doch eh so schwer krank, warum studierst du jetzt noch?
Ich sage, hallo Leute, erstens ist mein Kopf nicht krank, den möchte ich gerne noch mit Stoff füttern und zweitens brauche ich eine Aufgabe im Leben und es war immer mein Lebenstraum, Lehrerin zu werden und ich möchte zumindest den Abschluss, den ersten Abschluss, erstes Staatsexamen möchte ich in der Tasche haben und dann gehe ich und nicht vorher.
Gibt es Menschen, die sowas sagen? Warum machst du das überhaupt? Also erlebst du das?
Ja, sehr viele.
Macht dich das traurig oder denkst du, die wissen es einfach nur nicht besser? Oder die waren nie in der Situation, in der ich bin und die können es einfach gar nicht verstehen?
Ja, eher Letzteres.
Mhm.
Aber so denke ich auch heute. Ich glaube, wenn man mir das früher gesagt hätte, wäre ich nicht ins Straucheln gekommen, als ich noch so mundtot war. Aber hätte ich da mehr mit mir gehadert. Aber heute interessiert mich das recht wenig.
Eigentlich die ziemlich letzte Frage schon, dann bist du quasi erlöst. Wie wichtig sind dir jetzt Freunde und Familie, um eben das alles durchzuziehen?
Sehr wichtig. Also ohne Freunde und ohne Familie ginge nichts. Also die Freunde, Familie und mein Glauben und meine Dozenten und mein Verlag und Sat.1. Und auch so alles, oder sagen wir mal Verlag und Sat 1 und alles, was so an Medien noch dranhängt, das ist für mich total wichtig geworden. Und die ersten so, die ich genannt habe, die sind so am allerwichtigsten. So auf Gott vertraue ich da. Ich habe mir das einfach so erklärt, okay, irgendwann, wenn ich gehe, also Angst oder Respekt vor dem Sterben, also wie ich sterbe, habe ich schon, davor habe ich schon Angst, aber ich habe keine Angst, dann tot zu sein, weil ich denke, dass es danach weitergeht.
Das ist diese Robbie Williams Textstelle von Kann man dann, I'm not scared of dying, I just don't want to, wahrscheinlich so ein bisschen, ne? So. Ich habe keine Angst davor, ich will einfach nur nicht sterben. So. Also,
ja.
Das ist auch so ein bisschen mein Motto, wo ich mir denke, ich habe nicht unbedingt Angst davor, aber ich möchte noch nicht halt einfach. Und, ja. Um da mal kurz reinzupreschen, Entschuldigung.
Mach nichts. Dann meine Familie stand schon immer hinter mir und steht jetzt hinter mir und wird auch, glaube ich, immer hinter mir stehen. Natürlich ist es für sie wahnsinnig schwer, auch wenn sie daran denken, dass sie ihr Kind jeden Tag verlieren können, das jüngste Kind jeden Tag verlieren können. Aber es ist, also davon ab, das soll jetzt nicht heißen, dass es weniger schlimm wäre beim älteren Kind, aber einfach zu sagen, das ist halt das Küken aus der Familie, was sonst immer noch besonderen Schutz gekriegt hat, so Nestwärme und so. Mhm. Und wenn da dann irgendwas ist, das ist dann schon sehr, sehr schwierig und meine Eltern schlagen sich dabei sehr tapfer mit. Natürlich fließen da auch die Tränen, aber meine Eltern geben mir ganz viel Kraft und auch meine Freunde, die wirklich Tag und Nacht für mich da sind. Ich hatte jetzt eine Phase am Wochenende, ich konnte nicht schlafen und ich war total panisch und ich hatte einfach wieder einen neuen Schub und dann kann es schon mal sein. Ich habe sonst überhaupt gar keine Probleme damit, hier in dem abgedunkelten Raum zu liegen. Gar nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und da war es aber so, dass ich unbedingt das Licht anstellen wollte. Und das darf ich aber nicht, weil ich Epileptikerin bin. Nein. Und ich vertrage weder Sonnenlicht noch unnatürliches Licht, noch sonst irgendetwas. Ich vertrage nur die reine Dunkelheit. Und ansonsten, wenn ein bisschen Licht von irgendwo reinkommt, sofort eine Sonnenbrille.
Mhm.
Und dann eine Sonnenbrille, die so weit abdunkelt, dass du wirklich nur noch pechschwarz siehst.
Okay.
Und ich habe das alles nicht ausgehalten. Und dann hat sich eine Person die Nacht drauf ans Telefon gehängt von 1 bis 6 oder 7. Und ich habe dann immer wieder die Augen zugemacht und er hat mir was erzählt und bin dann zwischendurch eingeschlafen, habe die Augen wieder aufgemacht, habe dann weiter erzählt, habe dann immer panisch gefragt, bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran, beruhigt, ich schlaf weiter. Der ist die ganze Zeit dran geblieben, hat kein Auge zugemacht, nur um mir eine Stütze zu sein.
Ich glaube, das ist auch immens wichtig, dann, also, dass du jemand hast, der gerade in den Situationen da ist. Und ich glaube, da werden sich wahrscheinlich auch der Freundeskreis gut sortiert haben, wahrscheinlich dann in den letzten Jahren, oder?
Also die Positionen haben sich verändert.
Ja.
Es ist nicht so, dass ich weniger Freunde habe. Ich hatte schon immer einen großen Freundeskreis, ist auch heute noch so. Aber man sagt jetzt nicht mehr, okay, also beispielsweise wurde ein guter Freund zu einem Freund und ein guter Freund zu einem besten Freund und sowas, also die Positionen haben sich anders sortiert.
Mhm.
Oder ein Freund zu einem Bekannten oder ein guter Freund zu einem Bekannten. Zwei Leuten habe ich die Freundschaft gekündigt.
Okay.
Das war aber auch okay so. Also ich kann damit gut umgehen und ich lebe damit ganz normal und das ist okay. Also in der Not erkennt man, wer die wahren Freunde sind.
Ja.
Und ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann.
Ich glaube, das ist nicht nur in deiner Situation, sondern generell im Leben eine ganz wichtige Sache, dass man weiß, wen man hat, wenn es drauf ankommt. Wirklich letzte Frage jetzt, was sind deine Träume, Wünsche, Ziele?
Meine Träume, Wünsche, Ziele, ja. Mein Traum wäre es natürlich, gesund zu sein, aber der wird sich wahrscheinlich nie erfüllen, auch wenn ich nie aufgeben werde, daran zu glauben. Also ich werde nie die Hoffnung aufgeben. Mein Ziel ist einfach weiterzumachen, mit dem Studium weiterzumachen, weiter mit meinen Projekten zu arbeiten. Es ist ja schon so, dass sich ein Haufen Schülergruppen angemeldet haben, hier für das Pflegeheim, die dann hierher kommen, die dann mit mir so einen Projekttag machen, so eine Art Projekttag machen. Dann habe ich noch einige andere Sachen, die ich dir jetzt noch nicht sagen darf. Und es gibt etwas ganz Großes. Ich werde noch ein einziges Mal an die Universität zurückgehen.
Aha.
Für eine Sonderanstaltung.
Okay.
Veranstaltung. Dabei bin ich die Dozentin. Aber mehr sage ich dazu.
Okay, das wird man dann sicherlich auch dann in den Medien und so noch mitbekommen, wenn du das machst. Ich denke, da werden deine Freunde von Sat.1 sicher auch mit dabei sein, denke ich.
Ja.
Dein Buch heißt Wie ich lernte, meine Stimme zu erheben, eine sterbenskranke Frau erzählt, erschienen im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. 9,90 €, die man nicht besser investieren könnte, glaube ich. Auch als Geschenk wunderbar. Und ich danke dir ganz, ganz arg für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und gebe dir jetzt nochmal am Schluss die Chance, gerne noch irgendjemand nochmal Dankeschön zu sagen, Werbung für deine Homepage zu machen, Werbung für dein Buch zu machen oder für irgendwelche Projekte. Und ich bin raus. Dankeschön, Maria.
Ja, ich möchte meinem Papa als allererstes Danke sagen, dafür, dass du mich so toll unterstützt hast. Das gleiche gilt für meine Familie, für meine Mama, für meinen Bruder, für die Freundin meines Bruders, für all meine Freunde, für meinen super tollen Verlag, für Oliver, für Maren, für Jule und auch für Sat.1, für Fritzi, für Marlene, für Gabi, für Simone, ja, für Jan, für alle einfach, die im Team mit drin sind, für Matze, für Karen. Ihr seid super toll, ihr erhält mir jeden Tag und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich schon die ganze Zeit begleitet. Ihr seid wirklich ein ganz tolles Team. Auch danke an Nicole von Mats & More. Ja, danke an meine ehemaligen Schüler. Danke an die Schüler schon mal, die sich angemeldet haben, die schon mal gesagt haben, dass sie Lust auf einen Projekttag haben. Ja, ihr könnt mich erreichen unter www.maria-langstroff.de. Da könnt ihr mir schreiben, da könnt ihr ein bisschen rumschnuppern, mehr über das Buch erfahren. Ihr könnt das Buch Mundtot, wie ich lernte, meine Stimme zu erheben, eine sterbenskranke junge Frau erzählt, was, wie Thomas eben schon sagte, im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag erschienen ist. Ab dem 15. Mai 2012 könnt ihr dort bestellen oder auch bei Amazon oder Thalia oder auch in jedem herkömmlichen Buchladen bekommen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Ich möchte denjenigen sagen, dann noch, bevor ich mich auch gänzlich von euch verabschiede, dass es im Leben immer etwas gibt, für das es sich lohnt zu kämpfen. Und ich bitte all diejenigen, die schon mal mundtot waren, dieses Gefühl von sich oder sich von diesem Gefühl zu befreien, mundtot zu sein, den Mund aufzumachen, zu reden, auch wenn es schwer fällt, holt euch Unterstützung. Ich unterstütze euch auch gerne dabei, sobald mir das im Rahmen meiner Kräfte irgendwie möglich ist, wenn es da irgendetwas gibt, was ich für Menschen tun kann, die selber auch ein Handicap haben, die selber diskriminiert werden, die ja einfach mundtot gemacht werden, dann möchte ich mit dem gleichen Satz nochmal die Leute wachrütteln, die uns vielleicht als Menschen zweiter Klasse ansehen. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auf dieser Welt. Es ist egal, welche Hautfarbe wir haben. Es ist egal, wo wir herkommen. Es ist egal, ob wir im Rollstuhl sitzen, ob wir nur ein Bein haben, ob wir nicht reden können, ob wir eine geistige Behinderung haben. Es ist völlig egal. Wir verdienen es genauso wie jeder andere auf dieser Welt, wie jeder, der sich als normal ansieht, ordentlich behandelt zu werden. Ja, wir möchten einfach auch ein Teil dieser Gesellschaft sein. Ich weiß nicht, welches Gesellschaftsbild heute existiert. Ich weiß nur, dass sich daran etwas ändern muss, dass etwas verändert werden muss. Und es ist schön, wenn auch du dazugehörst und der Erste bist, der damit beginnt. Und ich hoffe, dass das Buch vielleicht auch irgendwann zur Pflichtlektüre wird in Schulen, in Ausbildungen, gerade bei sozialen Berufen. Wer einmal einen solchen Projekttag mit mir erleben möchte, als Gruppe, beispielsweise eine Gruppe, die eine Ausbildung zum Krankenpfleger macht oder zur Krankenpflegerin, oder eine Schülergruppe, sollen sich bitte beim Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag melden in Berlin. Die Adresse bekommt ihr auch über die Homepage raus. Ansonsten einfach mal bei Google nachschauen. Ach so, liebe Leute, eins habe ich noch vergessen. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich die ganze Gesellschaft als schlecht ansehe. Das auf gar keinen Fall. Es gab auch positive Begegnungen. Leider war das jedoch nur ein kleiner Teil. Der Großteil war wirklich so, dass das, was ich vorne raus erzählt habe, dass ich mit Schneeballen beworfen wurde, als Spasti, die Bezeichnung Spasti abbekommen habe, etc. pp. Und natürlich ist es nicht so, dass jeder in dieser Gesellschaft dieses Denken hat. Das wäre völlig vermessen, so etwas zu behaupten. Aber es ist so, dass das Gesellschaftsbild sich wirklich sehr zum Negativen verändert hat. Das möchte ich mit diesem Buch aufzeigen. Ich zeige aber auch nochmal auf, um nochmal ganz kurz da was zum Buch zu sagen. Am Anfang gibt es ein kleines Vorwort, da könnt ihr auch nochmal drin lesen, dass ich nicht mich gegen die komplette Gesellschaft stelle und sage, ihr seid alle böse, sondern ich selektiere da wirklich aus. Und wiederhole ich das auch noch ein paar Mal in dem Buch selbst, gerade auch als ich die Wende durchlebe in der Mitte ungefähr in 2008, in dem das Wendekapitel stattfindet. Ab da wird mein Blick dann auch spezifischer und da kommt das dann immer weiter heraus und ich sage, ach, es ist nicht alles nur schlecht und nicht alles nur böse. Ich bin auch irgendwo etwas dankbar, das sollte jetzt aber niemand in den falschen Hals bekommen. Es ist sicherlich nicht toll, wenn irgendjemand, ja, wenn irgendjemand, wie soll ich sagen, einen anderen beschimpft. Aber ich bin daran gewachsen. Das kann ich, so viel kann ich sagen. Und das hat mir sehr viel gebracht. Nichtsdestotrotz wäre es schön gewesen, all das nicht erlebt zu haben. Aber ich kann es jetzt nun nicht mehr rückgängig machen, so dass ich sagen muss, ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich bin, denke ich, zu einer anderen Persönlichkeit herangereift, als ich herangereift wäre, wenn ich nicht diese Erfahrungen durchlebt hätte. Ob mir jemals der Knoten, ob der jemals bei mir geplatzt wäre und ich irgendwann mal meinen Mund aufbekommen hätte, das ist natürlich fraglich. Ich war ja schon immer eine sehr ruhige Person, bin das heute nicht mehr insofern, als dass ich sage, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn mich jemand als Spaß beschimpft, ich dann sage, was soll das, was habe ich Ihnen denn oder dir denn getan? Und das wollte ich nur noch einmal klarstellen, nicht, dass es da zu Verwirrungen kommt. Ich meine nicht die ganze Gesellschaft, dass nicht die ganze Gesellschaft ist böse, aber leider habe ich es so erfahren müssen. Es sind die Erfahrungen einer einzelnen Person. Man kann natürlich nicht sagen, dass das überall in jedem Land auf der ganzen Welt oder in jedem Bundesland so ist. Das sicher nicht. Das wäre auch schrecklich, wenn es so wäre. Ich habe nur leider viele Freunde, die die Erfahrung mit mir teilen. Und ja, bitte habt das beim Lesen des Buches im Hinterkopf. So, Thomas, jetzt bin ich aber wirklich fertig und verabschiede mich noch einmal und wünsche euch, liebe Zuhörer, alles, alles Liebe und Gute.
Ich danke dir auch nochmal hinten raus für diese tollen Worte jetzt am Schluss. Wünsche dir nochmal für die Zukunft alles, alles Gute und ich hoffe, wir hören noch ganz viel und vor allem ganz viel Tolles von dir. Dankeschön, Maria.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Poppe and People. Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.